ungewollt kinderlos, schwanger um jeden Preis? HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Die ganz genaue Zahl kennt man nicht, aber man schätzt so, dass es bundesweit an die 500.000 Paare sind, die sich ein Kind wünschen. Und es klappt einfach nicht. Jenny war mit ihrem Mann eine, bei denen es auch lange nicht funktioniert hat. Und ich glaube, es gibt gleich zu Anfang unserer Sendung eine gute Nachricht. Guten Morgen, Jenny.
Guten Morgen.
Ich glaube, ich darf gratulieren, oder?
Ja.
Wir haben ja eigentlich das Thema ungewollte Kinderlosigkeit, aber Sie sind im wievielten Monat schwanger?
Im vierten bin ich.
Und wie fühlt sich das an?
Oh, unbeschreiblich. Großes Glück und unfassbare Freude und ganz viel Dankbarkeit.
Die Dankbarkeit hat, glaube ich, einen ganz besonderen Grund bei Ihnen, denn Sie haben lange versucht, schwanger zu werden. Was ist dem denn alles vorausgegangen?
Oh je, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Wir haben ja vor fast 3 Jahren haben wir entschieden, dass wir gerne ein Baby haben möchten, haben dann natürlich erstmal auf natürlichem Wege uns daran begeben und haben nach circa einem Jahr dann festgestellt, dass es nicht so funktioniert. Wir waren halt komplett erfolglos und haben dann gesagt, wir müssten uns mal Hilfe suchen.
Gab es denn eine Antwort, woran es lag, dass es mit der Schwangerschaft nicht gleich geklappt hat?
Man hat uns letztendlich gesagt, dass wir leicht eingeschränkt sind auf beiden Seiten. Bei meinem Mann war es halt so, dass die Zahl der Spermien nicht ganz optimal ist. Und bei mir hat man dann gesagt, die hormonellen Bedingungen sind nicht so, wie sie halt im idealen Fall sind. Und der Eisprung war nicht immer ganz ausgereift. Das waren eigentlich so die Aussagen, aber eigentlich hat man uns nie gesagt, dass es nicht funktionieren kann. Es war bei uns einfach nur etwas schwieriger.
Das heißt, Sie sind erstmal ganz ruhig geblieben und haben es auf natürlichem Wege dann weiter versucht? Oder haben Sie irgendetwas verändert an Ihrem Lebensalltag, an Ihrem Lebensrhythmus?
Ja, natürlich. Also man fängt ziemlich schnell an, sich da komplett auf dieses Thema einzulassen. Nachdem mein Gynäkologe dann sogenannten zyklusoptimierten Verkehr, ganz fürchterliches Wort, ohne Leidenschaft, aber es ist nun mal so.
Zyklusoptimierter Verkehr, das heißt im Kalender genau den Tag vermerken und am besten noch die Uhrzeit, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so in etwa muss man sich das leider vorstellen. Wir haben das Ganze unterstützt mit Ovulationstests, die man in der Apotheke kaufen kann. Ich habe dann über 4 Monate lang habe ich jeden Tag meine Morgentemperatur gemessen und die dokumentiert, und das war schon etwas aufwendig, das Ganze. Auch das hat natürlich nicht zum Erfolg geführt und dann mussten wir weitergehen.
Sind Sie denn auch den Weg einer künstlichen Befruchtung gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind nach vielen Untersuchungen, nach dem kompletten Durchchecken, sind wir dann irgendwann ins Kinderwunschzentrum weitergeleitet worden. Ja, nachdem man da wieder Untersuchungen und bis hin zu Bauchspiegelungen bei mir und was dann vorgenommen hat, haben wir dann uns erstmal an die geringste Form der künstlichen Befruchtung begeben. Das hat man uns damals empfohlen, das sollte eigentlich reichen bei uns. Das ist die sogenannte Insemination.
Das ist was?
Das ist eine künstliche Stimulation der Eierstöcke bei der Frau, so dass man halt versucht, ein ideales Ei hervorzurufen. Das geht dann über Hormonspritzen, die man sich da täglich geben muss, und ständige Kontrollen natürlich des Blutes und über Ultraschall. Und letztendlich, als es dann soweit war, dass dann der Eisprung künstlich ausgelöst werden konnte, also auch wieder über Hormonspritzen, musste mein Mann dann mal wieder, wie so oft in der Zeit, Sperma abgeben. Und dann wird die Elitetruppe dieses Spermas, wird dann sozusagen abgeschöpft dort in der Klinik. Und die wird dann injiziert in die Gebärmutter.
Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Beziehungen an diesem emotionalen Druck zerbrechen können, wenn man sich unbedingt ein Kind wünscht und das klappt nicht sofort. Was glauben Sie, war Ihre Stärke in Ihrer Partnerschaft, dass Sie eben diese schwierige Zeit auch gemeinsam gemeistert haben?
Wir haben ja in erster Linie nicht zugelassen, dass es das einzige Thema wird. Also dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch begleitet das komplette Leben, und wir haben dann halt immer wieder uns ja darauf konzentriert, dass das Leben noch andere Seiten hat, dass es noch weitergeht, auch ohne Kind. Also unser Schritt war damals zum Beispiel nach 2 unerfüllten Inseminationen, dass wir dann halt gesagt haben, wir suchen uns jetzt ein Haus. Also wir haben halt unser eigenes Leben nur für uns erstmal weitergestaltet und haben ein Haus gekauft, haben das renoviert, haben uns unser Leben halt schön gemacht.
Also sich ein anderes Projekt, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, genutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Haben Sie mit Freunden darüber sprechen können, oder ist das etwas, was bei Ihnen ganz intim nur in der Partnerschaft behandelt wurde?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben uns beide dafür entschieden, dass wir das recht offen behandeln möchten. Natürlich spricht man jetzt nicht gerade mit seinem Arbeitgeber darüber, aber engste Freunde und Familienmitglieder waren alle involviert. Das war für uns auch ganz wichtig, alleine um uns vor diesen ständigen Fragen, die einfach ab einem bestimmten Alter auch kommen, so ein bisschen zu schützen, dass wir halt wirklich ganz klar sagen konnten, ihr wisst, warum wir noch keine Kinder haben, und es ist halt sonst sehr schmerzhaft, wenn man von allen Ecken gefragt wird, auch oft mit einem suffisanten Lächeln dabei, so, na, ne, klappt's nicht oder wollt ihr nicht und was ist los? Und ja.
Was würden Sie denn jetzt raten anderen Frauen, die in so einer Situation sind? Kann man da einen Rat geben?
Also ich glaube, dass gerade diese Offenheit mit diesem Thema ein ganz wichtiger Rat ist, denn man sollte dieses Ding nicht zu seinem dunklen Geheimnis werden lassen. Ich glaube, wenn man das in der Partnerschaft belässt und ja nur seinen eigenen Partner damit belastet und eben sich selbst, dann wird daraus ganz schnell so ein schwerer Stein, den man mit sich rumträgt. Das ist es halt sowieso, es ist mit Sicherheit ein schweres Los, aber es wird schon etwas einfacher, wenn man verschiedene Menschen hat, mit denen man sich darüber auch austauschen kann. Des Weiteren ist es halt wichtig, dass man Alternativen zulässt. Das war für uns halt auch ganz wichtig, dass wir halt damals gesagt haben, wenn es mit dem eigenen Kinderwunsch nicht klappt, dann entschieden wir uns halt damals für die Adoption. Wir haben gesagt, das würden wir auf jeden Fall machen. Ja, und natürlich ganz nah bei dem Partner zu bleiben, sich gegenseitig keine Schuldzuweisungen zu machen. Das ist halt auch ganz wichtig und immer aufeinander zu achten.
Liebe Jenny, jetzt sind Sie im 4. Monat schwanger. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht im Laufe der Schwangerschaft, dass Sie ein gesundes Kind zur Welt bringen, und wünsche Ihnen und Ihrem Mann von Herzen alles Gute. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Ungewollte Kinderlosigkeit, das ist das Thema bei uns heute an diesem Sonntagvormittag. Und in jeder großen hessischen Stadt gibt es ein Kinderwunschzentrum, in Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Marburg, in Offenbach, in Wetzlar und in Wiesbaden. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Marc Willi vom Kinderwunschzentrum in Kassel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Kinderwunschzentrum, man kann es auch Zentrum für Reproduktionsmedizin am Klinikum Kassel nennen. Das klingt schon etwas nüchterner.
Ja.
Wie oft oder anders gefragt, warum kommen Paare zu Ihnen?
Ja, zu uns kommen Paare, die meist schon seit einiger Zeit sich ein Kind wünschen und bei dem sich eine Schwangerschaft nicht eingestellt hat.
Kann man sagen, bei jedem wievielten Paar das passiert?
Ja, es gibt Schätzungen, dass jedes achte bis zehnte Paar in Deutschland betroffen ist. Mhm. Also wenn man das hochrechnet, sind das schon einige Millionen Paare, die das betrifft.
Woran liegt das? Haben sich Umweltbedingungen geändert oder war das schon immer so?
Ja, man weiß, dass sich Dinge geändert haben. Es gibt Statistiken zum Beispiel über die Spermienqualität, die sich in den letzten 100 Jahren erheblich verschlechtert hat im Durchschnitt. Man weiß aber auch aus Kirchenbüchern aus dem Mittelalter, dass damals auch schon 10% aller Paare, soweit man das anhand dieser Statistiken erkennen kann, auch ohne Kinder waren. Also ist es kein absolut neues Problem.
Was sind denn medizinische Ursachen, warum es dann nicht klappt?
Ja, man hat früher, ob das jetzt sich immer noch so halten lässt, weiß ich nicht. Aha. Aber früher so grob gesagt, dass bei einem Drittel aller Fälle es sich um Probleme bei der Frau handelt. Da handelt es sich dann um Hormonveränderungen. Es handelt sich um einen Verschluss der Eileiter zum Beispiel, um Begleiterkrankungen wie Endometriose. Bei einem anderen Drittel ist es dann der Mann, wo es dann um die Spermienqualität in aller Regel geht. Und in einem weiteren Drittel sind es dann Faktoren, die beide Partner betreffen.
Nun gibt es ja zum Glück und davon auch immer mehr die sogenannten Kinderwunschzentren.
Ja.
Ich habe es eben gesagt, in Hessen und natürlich auch in allen anderen Bundesländern sind die mittlerweile vertreten. Welche Möglichkeiten bieten Sie denn Paaren, wenn die zu Ihnen kommen?
Ja, zunächst einmal geht es um eine Beratung und eine Bestandsaufnahme. Es ist ja in der Regel so, dass die Paare nicht uns als erste Anlaufstelle haben, sondern dass sie schon bei ihren Frauenärzten, Urologen, Hausärzten und so weiter gewesen sind.
Haben also schon einen langen Weg hinter sich.
So ist es, genau. Und dann, wenn diese Kollegen nicht weiterkommen, dann wird an unser Zentrum überwiesen.
Und was können Sie, was die Kollegen nicht können?
Ja, wir haben einmal größere diagnostische Möglichkeiten, die möglichen Ursachen auszutesten, zum Beispiel die Spermiogramme zu machen beim Mann, die dann auch etwas genauer, als es vielleicht Kollegen können. Wir haben vor allem aber auch, was die Therapie angeht, größere Möglichkeiten. Das heißt also, die Hormonbehandlung zu machen, die Inseminationen, die jetzt auch bei der Vorrednerin angesprochen worden sind, und die künstlichen Befruchtungen vor allem.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Paare, wenn die zu Ihnen kommen, immer nach einer Erfolgsquote fragen.
Ja.
Wie groß ist denn meine Chance oder unsere Chance, dass wir ein Kind bekommen? Was antworten Sie denen?
Ja, das ist einmal sehr unterschiedlich, mit welchen Problemen die Paare zu uns kommen. Aber grob können wir sagen, dass wir ungefähr 70-80% aller Paare helfen können, wenn man die Bereitschaft hat, alle mit möglichen Methoden der Reproduktionsmedizin auszuschöpfen.
Das heißt, es gibt auch Paare, die dann Grenzen setzen?
Ja. Ja, es gibt Paare, die künstliche Befruchtungen aus verschiedenen Gründen nicht machen möchten. Das akzeptieren wir dann so. Es kann aber Situationen geben, wo wir dann diesem Paar nicht weiterhelfen können.
Nun ist bei all den Beratungen, bei all den Möglichkeiten sicherlich auch Kosten immer ein Thema. Muss das ein Paar, das zu Ihnen kommt, dann alleine tragen oder übernimmt das die Kasse mit?
Bei gesetzlich versicherten Paaren ist es so, dass wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die Krankenkasse die Hälfte der Behandlungskosten und die Hälfte der Medikamente übernimmt. Die Bedingungen sind, dass die Frau zwischen 25 und 40 Jahre alt ist, der Mann zwischen 25 und 50 und dass das Paar verheiratet ist und es eine entsprechende Indikation gibt. Und dann ist es so, dass das Paar mit so ungefähr 1.500 Euro Eigenanteil pro Versuch bei einer künstlichen Befruchtung rechnen muss.
Also doch eine ganze Menge.
Das, ne?
Das kann sich ja auch nicht jeder dann letztendlich leisten.
Und viele fallen auch aus diesen Kriterien hinaus und bei denen wird das dann deutlich teurer.
Also wenn zum Beispiel das Alter überschritten ist
oder das Paar nicht verheiratet ist. Dann.
Aber dann suchen sich ja auch einige dann den Weg ins Ausland.
Das stimmt, ja. Ja, das mit dem Ausland ist insofern ein Problem, was wir dann auch immer ansprechen, wenn wir danach gefragt werden. Man hat häufig günstigere Angebote dort, Pakete teilweise, wo man allerdings sagen muss, dass natürlich Anreise und Unterkunft und so weiter auch mit berücksichtigt werden muss. Und das andere ist, worauf man sehr achten muss, ist die Qualitätskontrolle. In Deutschland ist sie sehr streng. Also unsere Ärztekammern und letztlich auch der Staat kontrollieren uns sehr stark. Das ist also im Rahmen des deutschen IVF-Registers gegeben.
Also das muss man sich nochmal überlegen und da ist natürlich auch immer ein Beratungsgespräch mit Ihnen dann sicherlich sehr empfehlenswert. Nun sind ja das sehr klare Zahlen, die Sie auch nennen, Herr Dr. Willi, aber wer hilft denn Paaren oder wohin gehen die Paare, wenn ihr medizinisches Latein letztendlich auch zu Ende ist?
Ja, viele Paare gehen dann den Weg der Adoption zum Beispiel. Es gibt auch Situationen, die bei uns rechtlich nicht möglich sind. Zum Beispiel ist es nicht gestattet, bei Frauen, die aus zum Beispiel medizinischen Gründen keine Eierstockfunktion haben, also keine eigenen Eizellen produzieren, dass wir dann nicht mehr weiterkommen rechtlich. Das ist nicht gestattet in Deutschland, eine Eizellspende IVF zu machen. Und diese Paare, die müssen dann ins Ausland leider gehen.
Zwei Fragen ganz kurz zum Schluss, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wenn die Paare dann schwanger werden, kommen die zu Ihnen und zeigen Ihnen die Babys?
Viele tun das, da freuen wir uns sehr.
Und jetzt ist es ja 16. April, ist ja sozusagen der Stichtag, 30 Jahre Retortenbaby. Feiern Sie das im Kinderwunschzentrum?
Also wir haben jetzt keine Feier organisiert, nein.
Aber
wir haben es schon registriert, ja.
Dr. Marc-Janosch Willi, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Gleichfalls, ich danke Ihnen.
Ich bin jetzt im Gespräch mit Ed Ruben. Er hilft ungewollt kinderlosen Frauen und Paaren. Der Niederländer hat eine eigene Homepage, auf der kann man seine aktuellen Gesundheitstests einsehen. Er nimmt für seine Tat kein Geld. Er will eigentlich nur die Fahrkosten zurückerstattet bekommen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Samenspender. Sie waren früher bei einer Samenbank. Jetzt spenden Sie privat. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Leute suchen eben aus ihren Beweggründen jemand, der ihnen helfen kann beim Kinderwunsch. In der Basis fehlt eine Samenzelle, also das können Heteropaare sein, wo der Mann steril ist oder Lesbenpaare oder Singlefrauen. Und die suchen eben jemand, der hilft.
Wissen Sie denn mittlerweile, wie viele Kinder Sie gezeugt haben?
Es ist nicht ganz sicher. Kinder, wovon ich sicher bin, das sind seit letzten Donnerstag sind das 87. Momentan sind noch 5 unterwegs. Es gibt über die Samenbank in die Niederlande und noch eine Samenbank in Belgien. Es könnte noch mal 30 Kinder sein.
Also das Besondere ist ja bei Ihnen, dass die Frauen und später eben auch die Kinder ganz genau wissen, wer ist mein Vater. Das ist nicht anonym.
Ich finde, es ist ein Grundrecht und es steht auch in den Rechten des Kindes international festgeschrieben, dass ein Kind Recht hat auf seine Herkunft. Ja, bei anonymer Samenspende ist das ja nicht gegeben. Ne? Und ich fand das noch wichtiger als alle Risiken, die das eventuell mit sich bringt. Und das ist, denke ich, ein Unterschied mit den meisten Samenspendern. Die haben mehr Angst als positive Gefühle dabei.
Was meinen Sie denn mit Risiken? Meinen Sie damit zum Beispiel Unterhaltsforderungen der Kinder dann später oder der Frauen?
Das ist ein Risiko. Letztes Jahr lief ein Gerichtsverfahren in Deutschland von einem Lesbenpaar gegen einen bekannten Spender, mit dem sie verabredet haben, dass es keine finanziellen Interessen gab. Aber ich glaube, 3 Jahre nach Geburt des zweiten Kindes haben sie den dann doch auf Alimente verklagt und insofern mir bekannt auch gewonnen. Das ist natürlich abschreckend für alle anderen, die gerne helfen möchten.
Treffen Sie denn Vereinbarungen mit den Frauen?
Letztendlich haben Kontrakte oder so keinen juristischen Zweck. Es muss Vertrauen da sein und bisher ist das Vertrauen noch nie missbraucht worden von den Frauen. Die Kinder später hoffe ich, dass die etwas von meiner Hilfsbereitschaft haben und sagen wir den biologischen Papa nicht beanspruchen. Ein kahles Huhn kann man nicht pflücken, sagte mein Vater immer. Aber
nun gibt es ja auch einmal im Jahr ein Familienfest. Da können Sie dann ja die Kinder und ein Teil der Mütter, die noch Kontakt zu Ihnen haben, dann auch erleben. Nehmen Sie denn jede Frau an, die sich jetzt bei Ihnen meldet oder sagen Sie auch schon mal nein?
Am Anfang versuchte ich überdemokratisch zu sein und sagte, es ist nur das Gefühl wichtig, dass ein Kind da gut aufgehoben ist. Wofür ich dann versuchte, über längere Zeit die Leute kennenzulernen. Inzwischen ein logischer Schritt fand ich irgendwann, um auch den Lebensstil in Anbetracht zu nehmen, sowohl wegen Erfolgschancen als wegen der Kinder, also ja, sagen wir Übergewicht.
Also das kommt bei Ihnen nicht in Frage, wenn jemand jetzt stark übergewichtig ist?
Nicht mehr. Ich habe da leider auch Erfahrungen, dass da öfters Fehlgeburten sind und der Zyklus sehr unregelmäßig ist. Und ich möchte, dass ein Kind eine faire Chance hat auf einen gesunden Anfang. Deshalb auch Rauchen, Trinken und Drogen wären absolut Ausschlussgründe. Natürlich nicht mal ein Glas Wein bei einer Feier oder so, aber eben schwere Fälle.
Okay, nun kann ich mir vorstellen, dass viele Männer jetzt sagen, hey, der Ed, der hat ja ein super Leben, ja, der hat andauernd die Möglichkeit auf erfüllte Sexualität mit ganz vielen Frauen. Würden Sie dem zustimmen?
Wenn dazu nicht gehören würde, dass ich zum Beispiel heute um 6 aufgewacht bin, um für eine spanische Frau den Flug zu organisieren, weil alle Flüge schon vollgebucht waren, während ich kein Spanisch rede, wenn dabei nicht wäre, dass man auch regelmäßig Nachrichten von Fehlgeburten kriegt, wodurch man sich ein Loser fühlt, wenn dabei nicht wäre, dass man auch gute Freunde wird mit Leuten und ihre Hoffnung und Depressionen mitmacht, wenn es nicht sofort klappt. Leute, damit habe ich schon 3 Jahre versucht und das hat nicht geklappt, mit Becher meistens.
Lieber Ed, vielen Dank für das Gespräch und das heißt, die Spanierin kommt dann heute Nachmittag. Hat das geklappt mit dem Flug?
Es hat geklappt. Ich habe einen Flug noch über Rotterdam gefunden und dann kommt sie mit Taxi hierher. Ja.
Dann sind Sie heute Abend im Einsatz?
Zuerst mal zusammen Ruhe essen.
Okay, und dann die Arbeit. Verstehe.
Okay.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Ungewollte Kinderlosigkeit ist das Thema bei uns heute an diesem Sonntagmorgen. Und die Motive für das Kinderkriegen sind ganz vielfältig. Ich bin jetzt im Gespräch mit Peter Groß. Er ist Diplompsychologe und Paartherapeut. Zu ihm kommen Klienten mit unerfülltem Kinderwunsch. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Mal ehrlich, Kinder sind laut, Kinder sind teuer, Kinder können auch manchmal nerven oder uns stressen. Warum wollen so viele von uns aber trotzdem unbedingt eine Familie gründen?
Also Sie sagen es schon mit dem Familiegründen, da steckt schon etwas drin, das gehört, also da ist ein hoher gesellschaftlicher Druck erstmal da, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Der Staat fördert das, es steht im Grundgesetz drin, besonderer Schutz der Familie. Aber der Hauptpunkt ist die Biologie. Die Biologie fordert von uns, sei fruchtbar, vermehret euch.
Das heißt, wir können gar nicht anders.
Doch, wir können anders, weil wir haben ja eben unser Großhirn, wo wir sozusagen unserer biologischen Steuerung etwas entgegenzusetzen haben, nämlich unseren Willen oder unsere Einsicht. Also wir können schon anders, aber die Grundströmung ist erstmal, vermehre dich.
Sie haben eben gesagt, es gibt einen gesellschaftlichen Druck, denn aus kulturellen Gründen, dass Kinder uns ernähren, Kinder für uns sorgen, Kinder vielleicht den Hof später übernehmen, das kann ja kein Aspekt mehr sein, warum wir heutzutage unbedingt Kinder wollen, oder?
Naja, nein, aber vom Staat her, es geht ja nicht nur um die Erhaltung der Art, sondern auch um die Erhaltung der Bevölkerung. Und vom Staat her, von der Gesellschaft her, ist es nötig, dass Menschen sich vermehren und auch gewollt. Und dieser Druck ist durchaus da. Das heißt, da werden ja ganz viele Lockspuren sozusagen gelegt mit Mütterschutz, mit Kindergeld und so weiter. also besondere Bedingungen, die es einer Frau leichter macht, sich für ein Kind zu entscheiden.
Das heißt, man begegnet eben in einer gesellschaftlichen Diskussion immer wieder diesem Thema. Wenn wir jetzt sagen, es gibt auch einen gesellschaftlichen Druck, wer könnte den denn dann ausüben?
Naja, das sind dann im Einzelnen sind es zum Beispiel die Eltern, die sich Enkel wünschen und die Mutter, die daran nervt, wann kriege ich denn Enkel? Enkel. Es sind die Freundinnen, die jetzt keinen Druck ausüben, sondern die alle schon verheiratet sind und den Kinderwagen schieben und ich noch nicht. Und es ist auch ein innerer Druck, der da ist. Ich möchte meine Fruchtbarkeit sozusagen unter Beweis stellen. Und die anderen haben das alle. Ich noch nicht.
Mhm. Wäre das auch ein Argument, wie man sich aus psychologischer Sicht erklären könnte, dass die Menschen, wir haben ja heute mit einigen gesprochen, die tatsächlich einiges auf sich nehmen, um Kinder zu kriegen, eine intensive Hormonbehandlung, künstliche Befruchtung, hohe Kosten, kann das eben auch ein Grund sein, dazu zu gehören?
Es ist ein Grund, ja. Aber es kann wirklich sich suchtartig zu einer fixen Idee werden. Das habe ich öfter erlebt. Da gehören dann auch noch dazu so Unwertgefühle, wenn ich es nicht beweise, dass ich eine Mutter sein kann. Dazu gehört die Nummer mit dem Zeitfenster, was sich schließt. Also typischerweise sind es Frauen, die dann so über 30 sind, wo das dann so zu so einer fixen Idee wird. Und es sind auch egoistische Gründe, die Vorstellung zum Beispiel, wenn man enttäuscht worden ist von verschiedenen Beziehungen, ich möchte nie wieder erleben in meinem ganzen Leben, dass ich allein bin. Und das ist eine Sache, die leider dann alle, die gehen dann zum Nachteil der Kinder. Das sind also keine guten Motive.
Stellen Sie denn fest in Ihrer Beratung als Diplompsychologe und als Paartherapeut, dass Männer und Frauen gleichermaßen diesen Kinderwunsch haben?
Nein, also das ist eindeutig stärker bei den Frauen, dieser Imperativ der Biologie, der da durchkommt, weil die sind ja diejenigen, die letztlich gebären. Aber im Prinzip ist bei den Männern ja auch sehr stark eben über die Sexualität. Darüber geht es. Deshalb spricht auch dafür unglaublich viel ungewollte Schwangerschaften. Also die Biologie setzt sich durch. Bei den Männern ist so dieses Ideal, Vater zu sein, meiner Erfahrung nach mehr von der Herkunftsfamilie bestimmt. Zum Beispiel habe ich schon erlebt, dass jemand halt einfach den Wunsch hat, auch mal der Familienchef zu sein und nicht sozusagen das Kind, was dem Vater gehört.
Lassen wir die Männer in dem Glauben, dass sie das sind dann.
Ja, genau.
Aber sagen Sie mal, ist das auch ein Ziel Ihrer Beratung, dann Paaren zu vermitteln, wenn es denn dann wirklich nicht klappt? Auch ein, ich weiß nicht, wie ich es am besten formuliere, aber sagen, auch ein erfülltes Leben zu leben, wenn denn dann keine Kinder kommen?
Ja, natürlich mache ich das. Jemand, der sich nicht vorstellen kann, auch ohne Kind ein glückliches Leben zu führen, dem rate ich im Prinzip prinzipiell davon ab, ein Kind zu kriegen, weil er das Kind ja damit instrumentalisiert. Und das ist eine Last, unter der das Kind geboren wird und die es unter Umständen Zeit seines Lebens zu tragen hat. Ich muss die Mutter oder den Vater glücklich machen.
Peter Groß, Sie sind Paartherapeut und Diplompsychologe. Herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen.
Aber gerne.
Mehr Themen,
mehr Gespräche,
mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.